als dann der erste Mitarbeiter kam und sagte, ich werde Vater, natürlich war es irgendwo auch ein besonderer Moment, weil man dachte, krass, das ist jetzt der erste Mitarbeiter, wir sind halt ein total junges Team, aber wenn der erste Mitarbeiter sagt, so, ich ernähre jetzt eine Familie von dem Gehalt, dann merkst du schon, okay, krass, it's getting serious here.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Morgenmacher. Mein Name ist Linda Mürz und ich treffe mich hier mit tollen Menschen, die mit ihren Ideen unsere Welt nachhaltig verändern. Ja, und die Stimme, die ihr da gerade gehört habt, die gehört Jule Willing. Jule kam gerade frisch von der Uni, als sie zusammen mit ihrer Studienfreundin Eva das Startup Frische Post gegründet hat. Sie nennen sich der Online-Hofladen und beliefern Großstädter mit frischen Lebensmitteln aus der Region direkt vom Bauernhof. So quasi morgens noch auf dem Feld, abends schon auf dem Teller. Genauso läuft es nämlich bei den beiden. Sie wollen ein neues Bewusstsein für das schaffen, was wir tagtäglich einkaufen und zu uns nehmen. Denn wer weiß schon wirklich, wo seine Lebensmittel herkommen. Jule selbst ist auf einem Bauernhof groß geworden und weiß, wie schwer es regionale Landwirte heutzutage haben und warum, wo Bio draufsteht, nicht immer auch Bio drinsteckt. In dem Zusammenhang erzählt sie uns, worauf wir als Verbraucher achten können und sollten. Wir sprechen aber auch darüber, wie es sich anfühlt, mit gerade mal 30 für über 50 Mitarbeiter verantwortlich zu sein, wie sie den Lebensmittelmarkt in ganz Deutschland revolutionieren will und wie sie es schafft, trotz Höhen und Tiefen, denn die gab es, immer tiefen entspannt zu bleiben. Viel Spaß mit dem Gespräch. Wenn man bei Frische Post arbeitet, was hat man denn da heute schon, jetzt ist es 20 vor 4, bis heute gegessen? Was hattest du auf dem Teller?
Das ist eine gute Frage. Also man startet seinen Tag bei Frische Post eigentlich mit einem sehr vielfältigen Müsli, ganz viel Obst. Tatsächlich ist es so, dass immer zwei Leute bei uns aus dem Team morgens runter ins Lager laufen und gucken, ob es irgendwelches Obst gibt an Resten. Du warst ja selber da, hast gesehen, es gibt nicht viele Reste, aber immer mal ein bisschen. Und dann wird das Obst halt hochgebracht in die Küche und dann geht das große Schnippeln los und jeder macht sich da seine Müslis. Mit Joghurt, veganem Sojajoghurt, allen an Milch und natürlich den Müsli und Cornflakes aus unserem Sortiment. Ich trinke wahnsinnig gerne Kaffee. und mittags essen wir auch immer mit der gesamten Bande vorne in der Küche am langen Tisch. Sitzen halt auch über 20 Personen und immer zwei Personen, die morgens auch das Obst hochholen, kochen dann bzw. bereiten halt irgendwie eine Brotzeit und einen Salat vor. Und das halt auch immer zu 100% aus Frische Postzutaten.
Das heißt, immer das, was über ist, wird bei euch in der Küche dann wiederverwertet?
Richtig, genau. Also deswegen, also alles, was irgendwie an Gemüse oder Salatresten übrig bleibt im Lager, wird dann hochgeholt und direkt verwertet. Und dann werden aber natürlich Basic-Einkäufe auch über unser Team, über den Online-Shop gemacht. Das heißt, wir haben immer alle Basics wie Kartoffeln, Reis, Nudeln, alle möglichen Soßenformen da. Und ja, es wird immer irgendwie improvisiert und gezaubert, was man so hat.
Wenn wir erstmal vorne anfangen, wenn du jetzt jemandem erklärst, der keine Ahnung hat, was Frische Post ist, wie erklärst du es dem?
Es fällt mir leider ganz, ganz schwer, es kurz zusammenzufassen. Aber wir nennen uns ja eigentlich nicht ohne Grund die ganze Zeit der Online-Hofladen. Und ich denke, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, denn einmal ist Frische Post ja auch ein beschreibender Name. Du hast ja eigentlich direkt ein Gefühl dafür, was wir machen. Wir haben es mit frischen Lebensmitteln zu tun und liefern sie deutlich schneller und moderner als die Post zum Kunden nach Hause. Genau, das ist auch das einzige Negative an diesem Namen. Und der Online-Hofladen steht halt dafür, dass wir wirklich das verkörpern, was man quasi assoziiert, wenn man an einen Hofladen denkt. Das ist nämlich genau das. Das ist direkt vom Erzeuger, total landwirtschaftliche, natürliche Lebensmittel hier aus der Region sind, der aber tatsächlich auf eine ganz konveniente Art und Weise zu dir nach Hause kommt und du nicht irgendwie Ewigkeiten aufs Land fahren musst, um in den Hofladen zu fahren, sondern deswegen halt auch online. Wir stellen alle Produkte über unseren Online-Shop zur Verfügung. Du kannst dir deinen Warenkorb frei zusammenstellen und am nächsten Tag liefern wir dir das schon nach Hause. Und es ist halt wirklich so bequem und convenient, wie es nur geht.
Und die Kette ist so, ihr bekommt die Sachen, das Gemüse, das Obst, die Milch vom Bauern morgens?
Richtig.
Und dann wird es am gleichen Tag ausgeliefert?
Ja, genau. Ich meine, natürlich gibt es auch Produkte wie Kartoffeln oder Eier, die brauchst du nicht jeden Tag frisch zu produzieren oder anzuliefern. Das heißt, wir haben unten ein kleines Lager, da werden haltbare Produkte, sag ich mal, jetzt nicht im großen Stil gelagert, aber zumindest über ein paar Tage. Und alle Produkte, die wirklich ganz frisch erzeugt werden, also von der Milch über den Joghurt bis hin zu den Fleischprodukten oder die Backwaren, die werden jeden Tag morgens von unseren Lieferanten angeliefert und auch nur in der Menge, wie sie bestellt worden sind von den Kunden. Deswegen schließen unser Online-Shop schließt letztlich immer am Vortag zu einer gewissen Uhrzeit das System und die ganzen Bestellungen werden automatisiert an die Bauern rausgeschickt und die liefern halt genau die exakte Menge an Liter Milch am nächsten Morgen oder an Broten und kein Stück mehr. Und wenn dann einem Packer ein Brot runterfällt, dann haben wir tatsächlich einen Produktausfall und dann wird ein Kunde leider benachrichtigt, dass jetzt sein Korn-an-Korn-Brot heute leider fehlt. Also sowas passiert dann, das ist die Konsequenz.
Ja, das heißt aber auch, ich bestelle Mittwoch nachmittags Tomaten, dann werden die Donnerstagmorgens gepflückt und ich habe die Donnerstagmittags auf dem Teller. Und die waren auch auf dem Feld morgens.
Genau, also tatsächlich Donnerstagnachmittag, also wir liefern ab 16 Uhr aus. Mhm. Das heißt, die Uhrzeit, also wirklich von morgens, wo die Produzenten bis, ich glaube 9 Uhr ist das aktuell, wirklich die Möglichkeit haben anzuliefern, bis zu 16 Uhr, wo wir dann vom Hof fahren mit den Fahrzeugen, wird genutzt, um wirklich diesen Pick-und-Pack-Prozess zu machen. Da werden die ganzen Artikel dann zusammenkommissioniert und in die Kisten verpackt. Und genau, so frisch sind die Produkte dann.
Und von wem genau bekommt ihr die?
Von über 250 Lieferanten, mit denen wir inzwischen schon zusammenarbeiten. Davon kommen aber über 80% aus der Region. Also das ist jetzt nochmal eine andere Frage, aber wir haben halt auch nicht nur regionale Ware da, weil wir sagen, kompletter Verzicht ist auch keine Lösung. Und die Erzeuger, die hier aus der Region kommen, die sind alle im Durchschnitt 50 Kilometer entfernt vom Hamburg. Und wir messen immer ab dem Hamburger Michel. Das hat sich irgendwie so eingebürgert.
Das ist so die Mitte.
Genau, das ist so die Mitte. Beziehungsweise das war einfach unser erstes Büro. Da saßen wir direkt am Hamburger Michel und haben dann irgendwann mal festgelegt, die Entfernung des Erzeugers messen wir immer ab Hamburger Michel. Und das ist halt die Durchschnittsentfernung, die unsere Produzenten haben. Und die kommen aus allen möglichen Bereichen. Also von klassischem Landwirt wie der Tomatenbauer. Der aber auch natürlich nicht nur Tomaten anbaut, sondern einen Gemüseanbau letztlich hat. Davon haben wir bestimmt 5 verschiedene Lieferanten, über Obstanbau bis hin zu mehreren Bäckereien, Fleischereien, Fischern. Genau, dann letztlich auch die Milchbauern, die für uns dann alles an Milch- und Käseerzeugnissen abbilden. Und bis hin zu einer kleinen Brauerei, die Bier braut und eine kleine Manufaktur, die eigene Marmeladen oder Senfe herstellt. Also sehr, sehr viel vielseitige Produzenten sind das.
Und das war auch gerade eure Idee und das ist das, was euch so wichtig ist, dass die regional sind.
Genau, also wir sagen, der volle Fokus liegt auf die Ausschöpfung der Region. Wir wollen, dass wir uns maximal viel letztlich aus der Region ernähren können und so kurze Transportwege wie möglich für unsere Lebensmittel haben. Aber natürlich ist das nicht immer nur möglich. Und wir leben in einer Zeit, wo wir auf das Olivenöl nicht verzichten wollen, wo wir auf die Orangen im Winter nicht verzichten wollen und auch auf eine Zitrone das ganze Jahr über nicht. Mhm. Und diese Erzeugnisse gibt es ja auch in sehr, sehr guter Qualität, so nah wie möglich. Das wären dann halt die Nachbarländer wie Italien und Spanien und Frankreich, woher wir diese Produkte auch mit beziehen, das Olivenöl aus Griechenland. Und deswegen gehen wir immer nur, also wir bleiben so nah wie möglich und gehen halt dann wirklich immer nur so weit, wie es nötig ist, um ein Produkt in einer guten Qualität auch beziehen zu können.
Wie kamt ihr denn darauf? Also ich weiß, du und deine Geschäftspartnerin, kann man sagen, ihr seid ja auch befreundet, ihr wart Studienkolleginnen, ihr wart an so einer Hochschule, die jetzt eher dafür bekannt ist, Wirtschaftsprüfer hervorzubringen oder Unternehmensberater, jetzt weniger Menschen, die sich im Bereich Nachhaltigkeit so engagieren. Woher kam das bei euch beiden?
Tatsächlich, bei mir rührt es ganz stark aus meiner Kindheit-Jugendzeit, weil ich selber auf dem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden bin und eigentlich tagtäglich mit den Herausforderungen, die du als Landwirt hast, wenn du Lebensmittel erzeugst und sie auch direkt vermarkten möchtest, vor allem konfrontiert wurde und mich ganz häufig mit der Frage beschäftigt habe, was muss man denn tun, damit das funktioniert, dieser direkte Bezug zwischen Erzeugern und Verbrauchern wiederum in der Stadt, denn die Vermarktung ist wirklich nicht das, was ja vor allem Landwirte gelernt haben oder was ihnen liegt. Die sollen und wollen sich ja auch auf das konzentrieren, was sie am besten können und das ist auf dem Acker stehen und für ein gutes Produkt gerade stehen. Aber dann genau der Punkt von das Produkt wurde erzeugt und im Zweifel auch in der Menge oder in der Verpackung oder in der Art und Weise, wie der Verbraucher sich das wünscht, selbst da braucht der Landwirt schon Beratung, bis hin zu, das Produkt wird wirklich verzehrt und die Nachfrage kann auch, sage ich mal, richtig bestimmt und auch weitergegeben werden. Das sind alles Prozesse, die der Landwirt gerne abgeben mag. Mhm. Und dafür haben wir halt tatsächlich dann die Geschäftsidee entwickelt und gesagt, da muss es eine Plattform geben, die A, genau logistisch gesehen diese Verbindung schafft, aber dann auch tatsächlich auf beiden Seiten ganz viel Mehrwert generiert, nämlich dem, sag ich mal, Verbraucher ganz viel Transparenz schafft, auch einen Bildungsauftrag, den wir haben, weil wir erzählen den Leuten, was wann wo wie wächst und wann Saison hat und wie ein Produkt auch erzeugt wird und wann ein Lebensmittel auch nachhaltig erzeugt wird und was auch kosten muss. Und auf der anderen Seite halt den Landwirten nicht nur wie der klassische Handel Ware abnehmen und bezahlen, sondern A, geben wir ihnen genau den Preis, den sie brauchen. Das ist eine ganz, ganz, ganz transparente, sag ich mal, Beziehung, die wir da miteinander haben. Und B, spielen wir unseren Erzeugern auch ganz, ganz viele Informationen zurück und sagen ihnen, was der Verbraucher sich wünscht, welche Gemüsesorten gerade hip sind, was die Köche aktuell gerne für Ringelbeete oder buntes Gemüse verwenden. Und dementsprechend können sie auch ihre Anbauplanung, sag ich mal, optimieren. Und dann bei Eva wiederum, also bei mir kam das ja aus dieser inhaltlichen, so ich komme von der Seite des Landwirten quasi und Eva kommt sehr stark, also sie ist selber, sag ich mal, sehr ländlich groß geworden. Ihr Vater hat einen Betrieb oder auch ein Familienunternehmen im Bereich Forstwirtschaft und da ging es immer, seit sie klein ist, um das Thema Klimawandel und wie müssen wir als Unternehmer handeln, damit es halt auch wirklich noch eine gute Zukunft für uns gibt und dass wir den Klimawandel auch stoppen können. Und als wir uns kennengelernt haben, haben wir gemerkt, sind wir beide Unternehmerkinder und wollen auch sehr, sehr gerne selbstständig machen. Und B, uns treibt dieser Impact-Gedanke da sehr stark an. Und wir wollen sowohl auf sozialer als auch auf ökologischer Seite echt was verändern mit unserer Unternehmung. Das war die Grundvoraussetzung, als wir uns mit der Idee beschäftigt haben, dass sie das auch erfüllen kann.
Da wart ihr aber vermutlich Exoten bei euch an der Uni, oder?
Ja, wir waren so ein bisschen die Ökos, unter denen wir holen. Wir haben auch eine, also wir haben uns tatsächlich auch gar nicht über die Idee an sich getroffen, sondern über eine Konferenz, die wir beide gegründet haben. Man muss wissen, dass an der WHU eigentlich fast jeder irgendwie bei einer Initiative oder bei einer Konferenz mitwirkt. Und es gab schon viele Konferenzen, als wir beide an die Uni kamen. Aber irgendwie haben wir uns nicht so richtig mit einer so richtig anfreunden können und haben gesagt, was uns wirklich fehlt hier, ist eine Konferenz, wo wir zeigen, dass eine profitable Unternehmung alles andere als sich ausschließt mit einem Impact-Fokus. Ja. Und dass sich das sogar befruchtet und befruchten muss in Zukunft. Und haben dann tatsächlich diese Konferenz, die heißt Sensibility, gibt es auch schon seit, ich glaube, inzwischen 12 Jahren, damals gegründet und so haben wir uns dann kennengelernt und auch angefreundet und gemerkt, dass wir halt total gleich ticken. Aber inzwischen würde ich echt behaupten, hat sich die Konferenz total etabliert und du hast einen total tollen Kreis an Studenten an der Uni, die sich wirklich auch für das Thema sehr ernsthaft interessieren.
Cool. Und genau, um auf die Bauern nochmal zurückzukommen, was du eben erwähnt hast. Es gibt ja auch dieses große Höfesterben. Das ist in ganz vielen Bundesländern ein Riesenproblem. Was ist denn das Problem dieser kleinen regionalen Bauern?
Also das hat sicherlich ganz viele verschiedene Faktoren, weil teilweise hat es ja auch ganz allein damit zu tun, ohne jetzt den Betrieb rein wirtschaftlich zu betrachten, dass die junge Generation, also klassisches Beispiel, unser Gemüsebauer hier direkt vor den Türen Hamburgs, der Gemüse anbaut, sagt, sein Sohn oder seine Tochter wollen den Betrieb gar nicht übernehmen, weil die haben gar keine Lust, so ländlich zu leben. Also da ist allein schon dieses, ich meine, das ist ja auch ein ganz klarer Trend, dass man gar nicht mehr so viele Menschen hat, die überhaupt bereit sind, draußen in der Natur auf dem Land zu leben. Alle ziehen in die Städte. Natürlich gibt es auch wieder irgendwie Rückwärtstrends, aber an sich wollen alle aus dem Land in die Stadt ziehen. Und das ist erstmal diese Attraktivität, die diesem Umfeld fehlt, als dass junge Menschen sagen, ja, ich habe Lust, das zu machen. Dann kommt dazu, dass der Job eines Landwirts auch alles andere als irgendwie entspannt ist.
Also arbeitszeitentechnisch.
Das ist der Wahnsinn, was die für Arbeitszeiten haben. Die haben keinen 9-to-5-Job, die müssen jeden Tag ran. Wenn sie Tiere halten, genau, die stehen entweder nachts auf dem Großmarkt, schlafen dann irgendwie, wie der Tobias Haag da irgendwie 3-4 Stunden am Tag, am helllichten Tag, damit er dann nachts auf dem Großmarkt steht. Wenn du Tiere hältst, musst du die Kühe jeden Morgen um 5 Uhr morgens melken. Du kannst nicht einfach so in den Urlaub fahren. Du bist den gesamten Sommer mit einer Ernte beschäftigt. Das sind natürlich richtig taffe Arbeitsbedingungen, die sich auch jeder, glaube ich, zweimal über oder dreimal überlegt, bevor er sagt, klar, mache ich das weiter. Und dann ist natürlich der finanzielle Part, dass viele, vor allem kleine landwirtschaftliche Betriebe, und das hat oft was mit Hektaren zu tun und mit Anzahl an Kühen oder Tieren, die du hältst, dass es sich nicht trägt, wenn du nicht schon zu 100% dich quasi so aufgestellt hast, dass du mit einem Direktvermarktungskonzept und mit richtig guten Produkten auch einfach faire und gute Preise erzielen kannst. Weil wenn du als Milchviehbetrieb einfach nur Kühe hältst, jeden Tag melkst und dann kommt da irgendwie der Wagen von der großen Molkerei und holt deine Milch ab und du verwertest sie nicht weiter auf deinem Betrieb, dann werden die Kosten, die du hast, nicht getragen durch die Einnahmen, die du pro Liter Milch erzielst aktuell. Und dann musst du dich irgendwie spezialisieren. Das heißt, ein Milchviehbetrieb, mit dem wir kooperieren hier in Hamburg, ist unser größter oder wichtigster Lieferant, nicht größter, ist der Milchhof Redbrook. Die bestehen, glaube ich, auch in wahrscheinlich fünfter oder sechster Generation dort. Die haben es halt geschafft, weil sie vor einigen Jahrzehnten gesagt haben, wir müssen die Weiterverarbeitung des Produktes auf den Hof holen, haben eine kleine Molkerei gebaut und gesagt, komm, jetzt fangen wir an, mal peu à peu Milch abzuzwacken und hier quasi zu veredeln, abzufüllen, in Joghurt weiter zu veredeln. Die haben auch Käse ausprobiert, alles Mögliche. Und dann sind sie jetzt immer weiter dazu gekommen, dass sie inzwischen, glaube ich, über 70% der Milch selbst vermarkten können und schon darüber nachdenken, eine neue Molkerei zu bauen. Und das ist natürlich eine totale Erfolgsgeschichte, aber sowas ist alles andere als selbstverständlich und viele, viele Betriebe gehen daran zugrunde, dass sie genau diesen Schritt nicht schaffen.
Wie kann man denn erklären, Menschen, die jetzt sagen, naja, ich kann ja auch in den Supermarkt gehen und bekomme ja irgendwie auch die Kartoffel vom großindustriellen Bauern und den Apfel aus Neuseeland, warum es so wichtig ist, dass wir nach wie vor diese regionalen Bauern haben?
Ja, das ist natürlich auch eine Grundsatzfrage. Fällt mir super schwer, mit jemandem zu diskutieren, der sagt, für mich ist einfach nur der Preis relevant. Denn das ist ja letztlich auch so eine ganz moralische Frage. So was sind Lebensmittel wert? Also gar nicht mal nur auf das Regionalthema bezogen, sondern allgemein haben wir ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft, dass alles günstig sein muss. Und du verlierst als Verbraucher total das Gefühl dafür, was ein Stück Fleisch oder was ein Liter Milch auch an Wert hat. Und da geht es dann nicht nur darum, möglichst günstig letztlich einzukaufen, sondern zu verstehen, wie ein Produkt hergestellt wird, was für Arbeitsschritte da drin sind und warum es wert ist, 1,60 Euro oder 1,50 Euro für einen Liter Milch zu zahlen, wenn nicht sogar mehr. Aber damit kann der Bauer halt gut leben. Und das ist so das Grundsatzproblem, vor allem der Deutschen. Die Deutschen geben ja proportional deutlich weniger für Lebensmittel aus als andere Europäer.
Das ist wirklich so, ne? Man denkt wirklich immer, so. Das ist ein Vorurteil, aber
nee,
ist es
das gar ist wirklich so. Aber das ist natürlich auch gewachsen durch die gesamte Discounter, sag ich mal, Entwicklung, schon deutlich vor unserer Zeit. Und das hatte natürlich auch alles sein Gutes. Also im Zweiten Weltkrieg, als die ersten Discounter irgendwann entstanden sind, hieß es, jeder kann sich alles leisten, jeder kann sich ein gutes Leben leisten und sich gut ernähren. Ich denke, das war tatsächlich keine schlechte Entwicklung an sich, aber wir haben es nicht geschafft und sicherlich hat das auch ganz viel mit der Politik zu tun, rechtzeitig zu sagen, stopp, der Preiswahn kann nicht immer weiter nach unten gehen, es kann nicht so eine Preisspirale sein, die sich nur nach unten dreht. Wir müssen hier irgendwo halt wirklich ganz klare Regeln setzen, A, wie Produkte erzeugt werden, damit sie halt auch wirklich nachhaltig erzeugt werden und wir nicht nur irgendwie so eine rosa gefärbte Wurst aus dem Supermarkt essen und keiner versteht, was eigentlich für ein Tier dahinter steckt und was für eine Massentierhaltung. Und dann zeitgleich aber auch wirklich diese Transparenz zu schaffen und zu sagen, so, wie wird ein Lebensmittel hergestellt, woher kommt es? Und wenn es dann um das ganze Thema regionale Erzeuger unterstützen sich handelt, dann ist es auch eine Frage von, was für einer Welt wollen wir in Zukunft leben? Also wollen wir irgendwie das Gefühl haben, ich kann irgendwie aus der Stadt rausfahren mit dem Fahrrad und ich fahre über irgendwie ein paar Wiesen und sehe wirklich, wie da noch jemand wirklich per Hand irgendwas auf dem Acker erntet? Oder wollen wir eigentlich in Zukunft nur noch über irgendwelche Vertical Farms in den Städten auf optimale Art und Weise Erzeugnisse produzieren und alles so zu 100% durchoptimiert haben? Und das glauben wir ganz, ganz stark, dass der Mensch halt diese Verbundenheit zur Natur braucht, dass er verstehen muss, was sein Handeln für eine Auswirkung auf die Natur und auf unsere Erde und auf das Klima hat und dass wir deswegen auch genau diese Menschen brauchen, die weiterhin die Landwirtschaft hier vor Ort in der Region in der Vielfalt auch herstellen und nicht so eine Monokultur unterstützen, wo es nur noch eine Art von Tomate gibt, sondern es gibt über, ich glaube, das stimmt gar nicht, aber ich glaube, es gibt irgendwie über 200 Sorten Tomaten, wenn nicht sogar viel, viel mehr. Ja. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, wie viele genau. Aber es ist doch traurig, wenn die aussterben und es nur noch darum geht, maximal viel Ertrag zu erzielen, indem man die perfekte Tomate für den Menschen, sag ich mal, entwickelt hat.
Am Ende kann ich mir vorstellen, ich kenne mich da so wenig aus, aber ist es doch wahrscheinlich auch so, dass ich vom regionalen Bauern das Gemüse, würde ich mal sagen, ist auch gesünder, weil weniger gespritzt, weniger Pestizide. Wie genau ist das?
Ja gut, es gibt natürlich auch regionale Erzeuger, die konventionell wirtschaften und im Zweifel, ja, deutlich mehr spritzen als ein vielleicht Bioproduzent, der nicht in der Region ist. Also das ist halt auch immer so schwierig. Du musst ja schon auch, und das ist dann immer auch so dieser Siegelwahn, dass man als Verbraucher manchmal gar nicht mehr weiß, worauf soll er überhaupt achten. Es gibt ja auch gar keine richtige Definition für das Wort regional. Es gibt so ein Regionalfenster, aber du kannst in Hamburg auch Tomaten kaufen. Da steht drauf, regionale Tomaten, die kommen irgendwo aus Süddeutschland.
Einfach nur, weil es Deutschland ist.
Ja, genau. Mhm. Also, weil es auch einfach keinen rechtlichen Begriff dafür gibt, was regional genau ist. Und deswegen musst du als Verbraucher halt echt schon ganz genau hinschauen und dementsprechend reicht auch nicht nur dieses, ah ja, da steht irgendwie drauf, das Putenfleisch kommt aus der Region, aber wenn ich mal genauer hingucke, dann sehe ich, dass es A, nicht biozertifiziert ist, B, kann ich den Betrieb mal googeln, sehe, dass der da einen riesen Mast hat. Das ist garantiert jetzt nicht das, was du dir wünschst. Und da gibt es halt auch ganz, ganz, ganz viel, wo auch einfach ja, der Verbraucher veräppelt wird oder für dumm erklärt wird und wo man echt aufpassen muss, auf was für Siegel oder auf was für Werbeslogans man achtet.
Ja. Da muss man echt mit dem Lexikon einkaufen gehen.
Ja, ganz so schlimm würde ich es jetzt nicht sehen. Ich glaube nur, dass es echt wahnsinnig wichtig ist, dass der Verbraucher wieder aufgeklärter ist und weiß, worauf er achten muss und dass es halt nicht nur rein auf diesen Werbenamen irgendwie Heimatgut oder keine Ahnung was reicht oder auf irgendeinen Bauer auf dem Traktor Icon auf einer Verpackung und man denkt gleich, ah ja, das ist bestimmt was Gutes aus der Region. Nur weil es ein Bauer Willi ist, heißt das noch lange nicht, dass der Bauer Willi auch richtig und ordentlich wirtschaftet.
Bei euch hört die Nachhaltigkeit ja auch nicht bei den Produzenten auf. Ihr habt ja dann auch in der Art der Verpackung und in der Lieferung achtet ja auch nochmal drauf. Wie genau läuft das bei euch?
Ja, genau. Also wir haben halt auch gesagt, wir müssen es, wenn dann, ganzheitlich betrachten und uns als gesamte Firma so aufstellen, dass wir sagen, sie ist enkeltauglich, weil nachhaltig ist manchmal auch schon so ein ausgelutschtes Wort.
Enkeltauglich.
Enkeltauglich. Ist jetzt so gerade unser neuestes Lieblingswort dafür. Man kann natürlich auch andere Wörter nutzen. Also wir sagen auch ganz oft, sprechen wir von dem Wort, dass etwas verantwortungsvoll gemacht wird. Also das ist auch letztlich eine Art von nachhaltig, dass man Verantwortung übernimmt.
Ja, weil eigentlich ist ja nachhaltig, ich habe da eben drüber nachgedacht, weil das ist ja mittlerweile echt ein bisschen verwässert auch, ne? Alle sprechen von nachhaltig und eigentlich bedeutet es ja, aus der Forstwirtschaft kommt, bedeutet es ja eigentlich nicht mehr, als dass man nur so viel Holz fällt, als es auch nachwachsen würde.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich, alles, was produziert wird, verbraucht irgendwie Ressourcen in einem Maße, ne?
Ja.
Deshalb ist es wahrscheinlich immer schwierig, so dieses Wort immer über alles drüber zu stülpen.
Ja, vor allem, weil es ja eigentlich heutzutage auf jeder, Philosophie-Seite einer Unternehmung steht, dass sie irgendwas fürs Thema Nachhaltigkeit tut. Und deswegen musst du halt auch deutlich mehr Inhalte generieren und ganz genau zeigen, wie wichtig dir das ist, enkeltauglich zu wirtschaften.
Enkeltauglich, super.
Und das ist das Thema Logistik und Verpackung. Wir versuchen so verpackungsfrei wie möglich unterwegs zu sein. Das geht natürlich nicht zu 100%. Also wir haben die Boxen, in denen wir ausliefern, das sind so Mehrwegboxen aus einer ganz, ganz festen Pappe, so eine recycelte Pappe, die auch natürlich wieder recycelt wird, wenn wir sie irgendwann aussortieren. Die benutzen wir zwischen 15 und 20 Mal. Der Kunde zahlt Pfand auf diese Box. Und in dieser Box befindet sich halt so ein Pappgefache, das zulässt, dass wir bestimmte Produkte lose da reinlegen können, damit sie dann nicht aneinander schaukeln beim Transport. Beispiel die Äpfel. packen wir nicht nochmal in irgendwelche Tüten, sondern die kommen dann halt in dieses Gefache rein und werden dann getrennt von zum Beispiel dann dem anderen Gemüse oder den Eiern, weil die Eier ja dann auch potenziell zu Bruch gehen könnten, wenn da irgendwas draufkugelt, genau. Dementsprechend haben wir dann halt wirklich auch diese Art und Weise, wie wir Produkte verpacken, immer wieder hinterfragt. Also A, kann man es lose verpacken? B, wie kann man da die Frische optimal auch behalten? Das ist sehr, sehr schwierig im Bereich Salat, weil der Salat natürlich A, feucht ist, B, dreckig ist, C, auch natürlich in der Kiste, wenn die bis zu 6 Stunden unterwegs ist und beim Kunden vor der Tür steht, weil der noch nicht zu Hause ist während der Lieferung, musst du natürlich diese Frische irgendwie garantieren weiterhin. Und da reicht eine Papiertüte halt nicht aus. Also A, suppt das dann durch und B, hält die Papiertüte, wie man ja weiß, jetzt nicht unbedingt die Feuchtigkeit und Frische des Salates fest. Und da haben wir eine bei uns im Team, die kümmert sich nur um das Thema nachhaltige Verpackungen und Auswahlkriterien unserer Erzeuger. Und die ist die ganze Zeit dabei, Produktverpackungen zu testen und zu gucken, wie man da wirklich möglichst viel auch Plastik reduzieren kann. Wir haben schon mit Erzeugern zusammen Plastikproduktverpackungen auf Mehrwegglas umgestellt. Das ist zum Beispiel ein Milchhof Kruse extra für uns dann gesagt hat, cool, dann füllen wir jetzt die Joghurts in Mehrweggläsern ab für euch mit einem Mehrweg-Schraubverschluss. Oder genau, haben dann zum Beispiel auch im fürs Firmenkundensegment haben sie auch extra für uns was umgestellt. Also das sind so Projekte, die gehen nicht von heute auf morgen, aber stößt man halt immer wieder bei den Erzeugern an und guckt, wie man da vorwärts gehen kann. Und dann geht es nochmal um das Thema Logistik, wie du ja auch schon angesprochen hast. Da haben wir uns halt für die Elektromobilität entschieden und auch da kann man sagen, ist die Elektromobilität genau das, worauf wir in Zukunft setzen müssen. Wir sind uns dessen bewusst, dass nicht alles immer nur Einwand, also dass es nicht, sag ich mal, die 100%-Lösung ist. Aber wir wollen auf eine zukünftige, nachhaltige Logistik setzen. Und aktuell ist die Elektromobilität die einzige, die man so quasi nutzen kann, dass man auch schon, dass sich die Fahrzeuge rechnen, die wir leasen, dass wir damit auch wirklich von A nach B kommen mit der Stromversorgung, die wir hier natürlich dann auch wieder in Bioqualität oder erneuerbare Energie, die wir dann beziehen müssen. Also es ist wirklich schon so komplett durchdacht, das Konzept, aber wir hinterfragen und diskutieren diese Themen ständig im Team. Irgendwelche Artikel oder Studien rauskommen, hinterfragen wir halt auch immer wieder so, warum Elektromobilität und setzen wir weiterhin darauf und was machen wir, wenn jetzt irgendwelche Fortschritte erzielt werden oder auf einmal alle auf Wasserstoff setzen und müssen das immer wieder diskutieren und hinterfragen.
Und du sagtest ja auch eben schon, dass ihr eure Kunden so ein bisschen aufklären, klingt immer so erhobener Zeigefinger, aber dass ihr einfach auch mal wieder informieren wollt, was hat eigentlich Saison, was kann man jetzt gut kaufen, weil viele sind ja davon, und da schließe ich mich total mit ein, entfremdet davon, weil man ja im Supermarkt von Januar bis Dezember immer alles bekommt. Viele wissen ja gar nicht mehr, wann hat eigentlich jetzt wirklich was Saison. Wie macht ihr das? Zum Beispiel im Winter, habe ich mich gefragt. Weil da hat ja eben vieles, wächst ja einfach dann nicht.
Das stimmt. Also A, gibt es ja sehr viel Gemüse und Obst, was du auch lagern kannst. Dann ist es nämlich auch genau unsere, sag ich mal, Aufgabe, dem Kunden zu erklären, dass natürlich jetzt im Dezember keine rote Beete mehr geerntet wird, sondern dass die rote Beete-Knollen gelagertes Gemüse sind oder auch die Äpfel, die natürlich den ganzen Winter über eingelagert werden. Und da haben wir halt sogenannte Saisonkalender, die wir zu jedem Monat rausbringen. Also A, in wirklich gedruckter Version, die unseren Kunden dann immer per Post zugesendet werden, wo wir dann sagen, hey, guck, das ist der Saisonkalender für den Monat August. Und dann aber auch natürlich auf Social-Media-Kanälen, in Newslettern auf der Website, wo wir genau erklären, was hat quasi in der Region gerade Saison, was hat auch überregional im Zweifel Saison, weil jetzt gerade die Aprikosenzeit in Frankreich ist und wir auch sagen, hey, wir haben auch jetzt mal für ein paar Wochen diese Aprikosen oder Weintrauben aus der Pfalz. Genau, das heißt, darüber kommunizieren wir ganz, ganz viel um das Thema Obst und Gemüse, dieser Saisonkalender, auch wie man Gemüse am besten lagert, also auch zu Hause im Kühlschrank oder nicht im Kühlschrank, was man daraus machen kann, was man mit Resten macht, wenn man sie irgendwie einfriert oder was man daraus kochen kann. Also es dreht sich ganz viel da letztlich um diese Weiterverarbeitung und Nutzung der Produkte. Und dann gibt es mal einen, so ein Content-Newsletter am Wochenende, wo ganz, ganz viel Tipps und Rezepte und Produzentenvorstellungen und im Zweifel auch Videos, Hofbesuche, Hofevents. Also da wird letztlich alles kommuniziert, was um dieses Thema herum sich dreht und irgendwie von uns an unsere Kunden gehen kann. ganz häufig, jetzt zum Beispiel irgendeine Woche war halt so eine Tomatenwoche und dann werden halt die ganzen verschiedenen Tomatensorten vorgestellt, dann irgendwelche Rezepte mit Tomaten, da gab es noch ein Erntefest auf irgendeinem Betrieb, wo Tomaten angebaut werden und dann gibt es halt, dann dreht sich alles um die Tomate und das hast du dann.
Full Service, ich krieg nicht nur das Lebensmittel, ich krieg noch alles mitgeliefert.
Das hast du dann im Herbst zum Kürbis, im Frühjahr zum Spargel, genau. Im Winter ist es halt manchmal ein bisschen dürftig mit dem Obst und Gemüse.
Ja, ist absolut. Tatsächlich, da habt ihr dann auch.
Ja, ich meine, klar, dann haben wir halt auch die überregionalen Produkte und ich bin tatsächlich jetzt im Februar zu unserer Bananenplantage in die Dominikanische Republik gefahren und habe mir die angeguckt und dann haben wir halt auch von dort berichtet, also was sind nachhaltig fair erzeugte Bananen und wie werden die denn hier produziert und wie sieht überhaupt eine Bananenplantage und die Bananenstauden aus und wie wächst eine Banane, also es sind halt auch spannende Themen und wenn du bei uns irgendwie zu 80% regionale Produkte orderst und dann aber keine Ahnung hast, was das für eine Banane ist oder wo das Olivenöl herkommt, dann ist es auch unser Anspruch, da zu sagen, auch da mit den gleichen Kriterien. Klar ist der Produzent nicht um die Ecke und ich kann da ständig hinfahren und habe einen direkten Draht zu ihm, aber wir haben den Anspruch auch da, die volle Transparenz zu schaffen, den Erzeuger hinter dem Produkt auch vorzustellen und dann, wenn wir es können, auch wirklich mal hinzufahren.
Das ist wirklich ganz interessant. Ich habe auch neulich gedacht, wir haben uns ja auch darüber unterhalten, dass man eine Kiwi zum Beispiel auch mit der Schale essen kann. Das ist ja auch, das machen ja die allerwenigsten. Ich hätte auch, also oder ich wüsste nicht, wie so eine Kiwi wächst. Ja. Ob die am Strauch hängt, ob die an einem Baum hängt. Ja. Also so viele Sachen, die man sein Leben lang irgendwie isst und man hat keine. Gut, ich habe schon mal so Bananenstaude, heißt die, ne? Aber das finde ich ganz interessant, weil man hat da wirklich, nicht nur beim Fleisch, sagt man das ja immer, auch beim Gemüse eigentlich so eine komplette Entfremdung.
Ja. Ja.
Dass man bei ganz vielen Sachen überhaupt nicht mehr weiß, wie das eigentlich ursprünglich aussieht und wie es wächst und wo es herkommt.
Ja, das stimmt. Ansatz. Nee, das macht auch total Spaß. Ich meine, da kannst du ja auch, wir machen ja auch manchmal intern so Quiz, also so erstmal so eine Cashewnuss und sagen auch so, ja, wie wächst eigentlich eine Cashewnuss? Mhm. Und dann kannst du ja auch einfach über Instagram so mega witzige, sag ich mal, Tests und Frage und Quizze machen und auch so ein bisschen spielerisch das Ganze angehen. Und das ist auch das Schöne, weil unsere Kunden dann teilweise das auch mit ihren Kindern machen und da wächst dann quasi so eine kleine frische Post-Generation heran, die halt auch wirklich sagen so, ja, jede Woche kommt die frische Post und mit meiner Mutter zusammen erfahre ich immer so, was in der Saison ist. Das macht einen dann irgendwie auch total stolz oder findet man total cool, wenn man so das Gefühl hat, dass da auch wirklich schon nicht nur wir Erwachsenen von lernen, sondern auch Kinder.
Das glaube ich. Wer sind denn eure Kunden?
Hui, wir haben viele verschiedene Kundengruppen, also man kann die gar nicht so über einen Kamm scheren. Tatsächlich ist ein Hauptteil unserer Kunden eigentlich recht jung und weiblich. Was heißt recht jung, aber tatsächlich jünger, als wir es erst gedacht hatten. Wir dachten, wir würden viel mehr, sag ich mal, Familien mit Kindern adressieren. Das nimmt auch immer mehr zu, diese Kundengruppe. Aber die ersten, die halt wirklich richtig angesprungen sind auf unser Konzept, als wir gegründet haben, und die haben jetzt immer noch den Hauptanteil, sag ich mal, der Kunden. Das sind ganz häufig junge Leute zwischen Ende 20 und Ende 30, die halt so als Young Professionals im Job zwei Dinge eigentlich brauchen. Und zwar einmal dieses Convenience-Thema. Sie haben halt wirklich nicht die Zeit, auf den Wochenmarkt zu gehen oder rauszufahren zu den Erzeugern. Wollen es halt wirklich auch diese Convenience erleben, dass die Produkte zu Hause sind, wenn sie nach Hause kommen und damit direkt kochen können. Die bestellen dann halt auch so eher alle zwei Wochen, weil die sind auch echt viel unterwegs und nicht jeden Tag zu Hause und planen halt immer schon so eine Woche im Voraus. Das heißt, die fordern dann halt auch schon diesen Service-Level. Von wegen, ich möchte am liebsten heute bis nachts bestellen und morgen noch die Bestellung kriegen und am liebsten jeden Tag die Woche beliefert werden. Aber zeitgleich sind sie auch genau die, die sich für das Thema Nachhaltigkeit, wo kommen meine Lebensmittel her, es sollte auch möglichst, sag ich mal, biozertifiziert oder halt wirklich fair nachhaltig erzeugt Lebensmittel sein. Das ist so der Anspruch, sag ich mal, auf beiden Seiten. Und da haben wir echt eine total starke Kundengruppe. Genau, und dann haben wir natürlich auch Familien. Wir haben mit Kindern, dann haben wir aber auch ein paar Senioren, total niedlich, die immer über ihr iPad bestellen. Und dann auch wirklich sagen so, ich finde es halt auch toll, dass ich nicht mehr in den Supermarkt gehen muss und irgendwie schleppen muss. Also das ist halt auch dieses, ich werde beliefert, ein Riesenservice für die.
Klar.
Genau.
Ja, und was wahrscheinlich auch so gut zieht, ist, dass man bei euch auch flexibel bestellen kann, dass man nicht so eine vorgefertigte Kiste bekommt und dann ist da wieder nur Lauch drin und wieder nur Gemüsezwiebel, sondern ich kann selber sagen, ich hätte gerne die rote Beete und das Radieschen.
Ja, machen wir ja auch, ne? Also ich meine, die meisten Kunden kommen, weil sie kein klassisches Gemüsekisten-Abo haben wollen, sondern sie wollen wirklich ganz frei bestimmen, was sie kriegen wollen. Aber es gibt auch genau, die, wir haben super viele Abo-Kunden, die wollen das Abo, die wollen die Gemüsekiste, finden es aber dann super, dass sie sich dann noch ihr Brot und ihre Milch und die Eier und das Fleisch dazu bestellen können, ganz flexibel. Und dann haben wir aber auch die, die wollen die klassische Rezeptbox, also so à la HelloFresh, aber halt gerne mit gutem Gewissen und guten Zutaten. Mhm. Also insofern sind es echt super unterschiedliche Kunden.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt mittlerweile?
50. Wir sind hier im Büro 25, also es ist eigentlich genau halb geteilt. Also wir haben im Büro knapp 25 Leute, natürlich auch einige von denen als Praktikanten und Werkstudenten. Wir arbeiten auch noch mit ein, zwei Freelancern zusammen im Bereich Fotografie und IT-Entwicklung natürlich. Und in der, also im Lager und in der Auslieferung haben wir dann auch nochmal knapp 25 davon. Die meisten Fahrer, also ich glaube so 17 bis 18 Fahrer und dann halt noch dementsprechend viele Packer.
Wie fühlt sich das an? Bist du schon 30? Du bist Ende 20?
Bin jetzt 30 geworden dieses Jahr.
Wie fühlt sich das an, mit 30, 50 Mitarbeiter zu haben, diese Verantwortung zu haben?
Ich mache mir das gar nicht täglich so bewusst, was für eine Verantwortung das ist. Es hat sich halt auch sehr organisch bei uns, sag ich mal so,
organisch
entwickelt.
Organisch ist ja das passende Wort in eurem Fall.
Ja, aber wir haben uns ja wirklich slow and steady so entwickelt. Also wir haben von Anfang an halt auch gesagt, wir möchten organisch wachsen. Wir möchten jetzt nicht irgendwie Venture Capital Geld aufnehmen und von heute auf morgen einen riesen Bürokomplex beziehen und mit 100 Mitarbeitern da loslegen, sondern wir haben von Anfang an gesagt, hey, am Ende sind wir immer noch ein Gemüsehöker. Also wir müssen versuchen, mit dem Geld, das in der Kasse ist, auch arbeiten zu können. Was natürlich nicht stimmt, weil wir haben super viel auch in die IT investiert, weil wir ja langfristig, ich glaube, das hatte ich dir auch schon erzählt, die Plattform ja auch skalieren wollen an andere Standorte. Und dementsprechend haben wir halt immer nur so viel Geld aufgenommen und so viele Mitarbeiter eingestellt, wie wir es zu dem Zeitpunkt brauchten. Und dann hat man sich halt wirklich peu à peu auch einfach an diese Verantwortung gewöhnt. Und als dann der erste Mitarbeiter kam und sagte, ich werde Vater, natürlich war es irgendwo auch ein besonderer Moment, weil man dachte, krass, das ist jetzt der erste Mitarbeiter, wir sind halt ein total junges Team, aber wenn der erste Mitarbeiter sagt, so, ich ernähre jetzt eine Familie von dem Gehalt, dann merkst du schon, okay, krass, it's getting serious here. Und inzwischen fühlt sich das aber alles wahnsinnig normal und gut an. Und wenn man dann auch irgendwann in so recht sichere Bahnen kommt und sagt, okay, das Geschäft hier in Hamburg ist operativ profitabel, wir haben Geldgebergesellschafter an Bord, die mit uns halt auch wirklich jetzt in Schritt gehen in Richtung neue Standorte öffnen, da kann nicht mehr so viel passieren. Weil du hast wirklich diese ganz riskanten ersten paar Jahre jetzt irgendwie auch hinter dir und sagst, hey, jeden Schritt, den wir jetzt gehen, gehen wir ganz überlegt. Und wir wissen genau, was für ein Risiko wir eingehen und wollen halt auch das Geschäft, was wir in Hamburg aufgebaut haben, damit nicht riskieren. Und dementsprechend fühle ich mich eigentlich wohl.
Hattest du denn am Anfang mal schlaflose Nächte?
Nö, ich bin aber auch, also ich glaube, Eva und ich sind beide relativ entspannte Menschen. Wir sind wahrscheinlich, also wahrscheinlich doch auch ganz gut geeignet dafür, weil wir weil wir einerseits natürlich unfassbar viel Energie für dieses Thema mitbringen und sagen, hey, natürlich gebe ich hier absolut Vollgas und ja, müssen wir auch ehrlich irgendwie sein, natürlich am Anfang auch unfassbar viel gearbeitet und auch garantiert jetzt nicht mehr wenig. Aber wir achten halt auch irgendwie mega darauf, dass es uns und allen Mitarbeitern im Team und allen Teammitgliedern gut geht und dass wir halt uns auch nicht überarbeiten, dass wir auch da nachhaltig mit unseren Ressourcen umgehen. Und trotzdem, ja, Eva und ich sind die Gründer, wir tragen das Risiko, wir müssen am Ende die Entscheidung treffen, wir müssen uns wohl damit fühlen, dass wir die Verantwortung tragen. Dafür bist du auch irgendwie, dann hast du so ein Unternehmergehen irgendwie in dir drin. Und das haben wir voll. Also das
war auch von vornherein klar, dass du selbstständig sein willst.
Irgendwie. Ja, nicht immer. Also ich glaube, bei uns beiden schon so klar, als dass wir uns das schon immer vorstellen konnten. Ich meine, wir sind auch beide damit groß geworden, dass es ja auch immer mal hoch und runter ging. Und also ne, ein Landwirt ist ja auch ein Unternehmer und da geht es die ganze Zeit zu Hause am Armbrusttisch nur darum, ja, wie der Betrieb sich jetzt gerade entwickelt und was man macht und tut und was gut läuft, was schlecht läuft. Und wenn du daran so gewohnt bist, das prägt dich ja auch, dann findest du das Risiko nicht besonders groß, es selber zu machen. Und zeitgleich wissen wir aber auch, dass wir ja eine gute Ausbildung haben und ein wahnsinniges Netzwerk. Und ich habe, oder wir haben beide vorher auch schon viele andere Arbeitserfahrungen gesammelt, als dass wir wissen, oder am Anfang gedacht haben, inzwischen würde ich es nicht mehr so sehen, aber am Anfang gedacht haben, wenn es nicht klappt, so what? Mhm. Also gehe ich halt zurück zu meinem Job, dann weiß ich ja, was mich woanders erwarten kann. Das war schon eine gute Grundeinstellung, so die wir dann ein Glück so hatten.
Und ihr habt große Pläne für die Zukunft.
Klar, wollen auch noch die Welt retten, nicht nur Hamburg.
Was habt ihr genau geplant?
Wir trauen uns manchmal nicht, das so zu formulieren, weil natürlich jetzt aus Hamburg heraus das gerade noch, ja, echt viel Arbeit ist, auch das jetzt aufzubauen, peu à peu an neue Standorte zu gehen. Aber wenn man jetzt wirklich mal größenwahnsinnig ist, dann sagen wir wollen das nachhaltige Amazon sein für regionale Lebensmittel. Also wirklich eine Plattform aufzubauen, auf die wir ganz, ganz viele Landwirte, Regionalbewegungen, Lieferservices andocken können und sagen, hey, unter unserer Plattform mit unserem Know-how und unserer Marke könnt ihr woanders weitermachen. Ihr braucht das Rad nicht neu erfinden. Ihr müsst nicht die kleine Gemüsekiste in, was weiß ich, Nürnberg neu gründen, sondern ihr könnt direkt mit uns und unserem Team und unserer Marke und unserer Plattform loslegen und unseren Best Practices. Und das ist halt so eine Art Partner-Franchise-Programm, das wir dadurch dann letztlich jetzt ins Leben rufen und wo wir schon merken, dass das Interesse daran total groß ist. Also wir kriegen eigentlich fast täglich inzwischen, obwohl wir noch nicht mal groß auf der Website oder PR-technisch kommuniziert haben, kriegen wir eigentlich irgendwie Anfragen oder E-Mails. Genau, und jetzt wird der erste Standort ab Januar 2020 beziehungsweise Anfang 2020 in Mainz-Wiesbaden sein. Mhm. Also das ist jetzt super konkret. Da arbeiten wir mit einem unserer Gesellschafter auch dran, der halt dort aus der Region auch kommt und dort ein riesen Netzwerk hat und auch einen landwirtschaftlichen Betrieb. Und das ist ein total super Case für uns, das wirklich mit ihm zusammen jetzt so durchzuspinnen und all das, was man beachten muss, um so ein Partnerprogramm oder Franchise, wir wollen es immer nicht Franchise nennen, aber am Ende ist es ja letztlich so ein Programm, zu etablieren und das auch wirklich dann ganz breit zu streuen, beachten muss. Und damit starten wir jetzt mit dem ersten Standort.
Nach 4 Jahren geht es um die Expansion los.
Richtig. Naja, dann sind es ja auch schon 4,5 Jahre.
Also. Schon 4,5, ja, ja dann. Dann wird es mal Zeit.
Ja, aber hallo.
Ich frage zum Schluss immer, das ist immer die eine Frage. Manche antworten ganz schnell, manche müssen ewig überlegen, weil man eigentlich alles und nichts antworten kann. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte ab jetzt irgendwas besser machen, alle reden von Nachhaltigkeit, ich will mein Leben auch verändern, ich will irgendwas Kleines ändern, womit sollte man anfangen? Womit kann man gut anfangen?
Regionales Gemüse kaufen. Also es fällt mir natürlich nicht schwer, das zu beantworten. Ich finde, du kannst nicht den Anspruch haben, dass du alles auf einmal irgendwie änderst und von heute auf morgen irgendwie der nachhaltigste Konsument und Verbraucher wirst oder im Zweifel sogar noch deutlich mehr und sagst, ja, ich engagiere mich jetzt auch noch politisch oder whatever. Sondern das ist ein Prozess, den du da auch durchmachst und ich durchmache ihn jetzt auch seit Jahren und du fängst halt mit einem Thema an, das dich im besten Fall irgendwie interessiert und begeistert. Für mich war es das Thema Ernährung und dann fängst du irgendwann peu à peu an, über das eine Thema dich für andere Themen zu beschäftigen und dich dafür zu interessieren. Dann ist es irgendwann, ja, was habe ich eigentlich für Kleidung an? Wo kommt das eigentlich her? Oder warum fliege ich jetzt in Urlaub? Oder warum fliege ich nach München? Kann man doch auch Bahn fahren? Und dann fängst du immer mehr an und das ist irgendwann auch leicht anstrengend, weil man irgendwann wirklich alles hinterfragt. Man darf darüber nicht verzweifeln, weil, wie gesagt, in vielerlei Hinsicht gibt es auch noch nicht so viele gute Alternativen oder Möglichkeiten, das alles von heute auf morgen umzustellen, dass du auch ein bisschen Geduld haben musst mit dir und deinem Umfeld, weil auch nicht jeder geht den Schritt halt genauso schnell wie du. Also als ich gesagt habe, Mami, Papi, liebe Familie, ich esse ab sofort nur noch Fleisch, wo ich weiß, wo es herkommt. Das war so eine Grundsatzentscheidung irgendwann mal. An sich esse ich gerne mal Fleisch, aber ich esse super selten Fleisch und wie gesagt, seit irgendwie 5 Jahren nur noch, wenn ich ganz genau weiß, wo es herkommt und nach quasi meinen Kriterien es produziert wurde. Dann habe ich mich angeguckt und haben mir dann irgendwie eine Quiche gestellt. Und dann meinte ich, ja nee, kann ich nicht essen, da sind Schinkenwürfel drin und die kommen aus dem Supermarkt. Und dann so, das ist doch kein Fleisch. Und das war so schwer für mein Umfeld, sich da irgendwie auch so nachzuvollziehen, was mich bewegt und dann aber auch darauf einzugehen, es auch nicht gegen sich gerichtet zu fühlen, weil wenn man irgendwo eingeladen ist und sagt, nee, sorry, dein Fleisch esse ich nicht, ist es mega judgy und du kommst immer rüber wie irgendwie so ein Moralapostelmensch und du musst es irgendwie schaffen, den Leuten gefühlt keinen Vorwurf zu machen, dass sie halt noch nicht oder nicht so handeln, aus super persönlichen Gründen vielleicht auch so. Und das ist finde ich, die größte Herausforderung. Aber deswegen am besten mit irgendwas starten, wo man eine Leidenschaft so hat und wo man sagt, das fällt mir echt nicht schwer.
Essen ist doch da eigentlich, wer hat keine Leidenschaft für Essen?
Ja.
Ich kenne niemanden.
Nee, eigentlich auch nicht.
Danke, Jule, für dieses schöne Gespräch.
Ja, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, das war mein Gespräch mit Jule Willing von Frische Post. Ich hoffe sehr, ihr konntet was mitnehmen und es hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr mir eine Bewertung gebt, ein paar Sternchen dalasst oder mir auch Fragen und Anregungen schickt. Meine E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich immer sehr über Feedback oder falls ihr Ideen habt für Interviewpartner, immer her damit. Da freue ich mich immer sehr drüber. Ansonsten hören wir uns dann hoffentlich in 2 Wochen wieder. Ich freue mich. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss!